SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit den letzten Frühjahrstiteln und den ersten Romanen aus dem Bücherherbst und das mitten im Sommer. Außerdem mit Musik der Kölner Band Erdmöbel. Hinweise zum Gebrauch heißt das neue Album der Gruppe mit dem schön morbid klingenden Namen Erdmöbel. Und daraus haben wir einen Song gehört, den die Kölner Band zusammen mit Judith Holofernes aufgenommen hat. Hoffnungsmaschine heißt das Stück und die ersten Titel des Bücherherbstes machen uns auch Hoffnung auf eine starke Saison. Im SWR 2 Lesenswert Magazin stellen wir heute vor Katharina Adlers Freud- bzw. Anti-Freud-Roman Ida, den Familien-, Jugend- und Liebesroman Der rote Swimmingpool von Nathalie Buchholz, Lilian Lokes Einbrecher- und Freundschaftsroman Auster und Klinge, Rainer Merkels Psychoprosa Stadt ohne Gott und die literarisch wie historisch interessante Wiederentdeckung Der Reisende von Ulrich Alexander Boschwitz. Eine Reise zurück in die Vergangenheit, um wiederum in der Gegenwart anzukommen, und zwar bei der gesungenen Hoffnungsmaschine.
Steht auf deiner Liste oben die Liebe, lass da als zweites stehen, steh auf. Und drittens ein jeder ist verantwortlich, auch die, die gar nichts glauben.
Wie der Wind hinterm Kino umkippt ein Klavier, so soll es pfeifen. Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen. Lass die Hoffnungsmaschine laufen. Die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen.
Bislang hat die 1980 in München geborene Autorin Katharina Adler Amerikanistik studiert, Prosa in Zeitschriften veröffentlicht und Drehbücher geschrieben. Mehrere stipendiengestützte Jahre hat sie an ihrem ersten Roman gearbeitet, der tief in die Geschichte ihrer eigenen Familie eintaucht. Und diese Geschichte hat es in sich. Die Urgroßmutter Ida Adler nämlich war eine berühmte Patientin Sigmund Freuds, der Urgroßvater Otto Bauer ein wichtiger österreichischer Politiker. Ida heißt das gut 500 Seiten umfassende Buch, das in der kommenden Woche im Rowohlt Verlag erscheint. Wolfgang Schneider stellt den Roman vor.
Es beginnt mit der Ankunft Ida Adlers, geborene Bauer, 1941 in New York. Die fast 60-Jährige hat eine Odyssee hinter sich. Flucht aus Wien, danach aus dem besetzten Frankreich nach Casablanca, um den Nationalsozialisten zu entkommen. Die Schikanen dieser Flucht, die Schiffsreise nach Amerika, zusammen mit anderen Flüchtlingen eingepfercht auf einem alten Frachter, werden erst in den letzten Kapiteln des kreisförmig konstruierten Romans geschildert. In den Vereinigten Staaten wird Ida aufgenommen von ihrem einzigen Sohn, dem Kapellmeister Kurt Adler, der bereits im Opernbetrieb von Chicago arbeitet. Auf einer Party erlebt sie, wie über die neueste Mode unter amerikanischen Gebildeten geplaudert wird, die Psychoanalyse. Es ist ein Schreck für Ida. Eine Tür in ihre Vergangenheit wird aufgerissen. Vor mehr als 40 Jahren war die 18-Jährige eine Patientin Sigmund Freuds. Ihre Fallbeschreibung wurde berühmt. Der Fall Dora, Bruchstücke einer Hysterieanalyse. Der Vater, ein wohlhabender jüdischer Textilfabrikant, hatte sie wegen nervösem Husten, Stimmproblemen und Selbstmordgedanken zu Freud geschickt. Der Roman blendet nun zurück in die Zeit der Jahrhundertwende, führt uns mit subtiler Erzählkunst ein in die Familie Bauer und ihre inneren Spannungen und Konflikte. Ida heiratet den Komponisten Ernst Adler, um bald die Grenzen seines musikalischen Talents und auch die Grenzen ihrer Liebe zu ihm feststellen zu müssen.
Hätte sie doch nur eine seiner Kompositionen vor der Hochzeit angespielt. Die Noten, die so hübsch ausgesehen hatten auf dem Papier, fügten sich zu nichts Bedeutsamen, lagen ihr vielmehr so quer in den Ohren wie das Essen in ihrem Magen. Aber das hätte sie allenfalls dem Dr. Freud verraten.
Und damit zum freudianischen Potenzial der Familie. Idas Vater war früher ein Lebemann. Er hat eine syphilitische Infektion in die Ehe mitgebracht. Die Beziehung zu seiner Frau leidet darunter. Er hält sich unterdessen schadlos bei Pepina Zelenka. Die Zelenkas sind eine mit den Bauers befreundete Familie. Man hilft sich gegenseitig, bald auch in erotischen Nöten. Weil Pepinas Mann Hans wiederum in der eigenen Ehe nicht auf seine Kosten kommt, hat er ein Auge geworfen auf die gerade 13-jährige Ida. Er schreibt ihr einfühlsame Briefe. Es kommt aber auch zu Situationen, die Ida verstören.
Hans zog seinen Arbeitskittel aus, glättete das Hemd über der Brust. Dann kam er auf Ida zu, blieb einige Schritte vor ihr stehen und blickte sie an. »Du bist mir abgegangen auf meiner letzten Reise«, sagte er plötzlich mit einer ganz anderen Stimme. »Hast du mich auch vermisst?« »Vermisst? Wie kam er denn darauf?« Noch bevor Ida antworten konnte, trat er einen Schritt auf sie zu, nahm sie an den Hüften und zog sie an sich. »Was machte er da? Was?« Sie drehte den Kopf zur Seite, weg von den harten, feuchten Lippen, riss sich los.
Es ist eine heikle Konstellation. Der Vater spielt Idas Klagen über Hans Zelenkas Verhalten herunter, wegen seiner eigenen Affäre mit Pepina, und schickt die Tochter wegen ihrer psychosomatischen Beschwerden zu Dr. Freud. Der hält sie für eine Hysterikerin und wendet ihre Erzählungen und Träume so lange deutend hin und her, bis Ida ganz schwindlig wird vor sexuellen Abgründen und unbewusstem Begehren. In Wahrheit habe sie, das belästigte Mädchen, ein tiefes Verlangen nach ihrem 25 Jahre älteren Belästiger gehabt, das sie vom Papa auf ihn übertragen habe. Ida wendet ein.
»Wenn es wirklich so wäre, dann hätte ich doch über den Antrag von Herrn Zelenka erfreut sein müssen. Das war ich aber überhaupt nicht.« »Ja, das sei das Erstaunliche«, erwiderte der Herr Doktor. »Dass sie bei dem Abenteuer am See nicht normal reagiert habe, müsse auch für den Herrn Zelenka überraschend gewesen sein. Schließlich sei er auf ihre unzähligen kleinen Anzeichen hin wohl zu dem Schluss gekommen, er könne eine Liebeserklärung wagen.« Ida schüttelte sich. »Ich habe ihm auf keinen Fall irgendwelche Zeichen gegeben.« »Bewusst wahrscheinlich nicht«, kam es wieder von hinten. Was aber in ihrem Unbewussten vorgehe, sei für sie kaum ergründbar. Das Prinzip der Verdrängung habe er ja schon erklärt.
Alles bekommt einen sexuellen Hintersinn. Die Symbolik ist unausweichlich. Etwa, wenn Ida die Hand in ihr neues Täschchen steckt. Dass sie dem Meisterdeuter entschieden widerspricht und seine verwinkelten Auslegungen für eine Zumutung hält, ficht ihn nicht an.
Das machte wenig Eindruck auf ihn. Je mehr sie dagegen rede, desto mehr müsse er davon ausgehen, wie vollkommen richtig er liege.
Schließlich bricht Ida die Therapie ab. Ihre herausragende Eigenschaft ist ein sympathischer Eigensinn, mit dem sie ihre Sicht der Dinge behauptet gegenüber dem Vater und vor allem gegenüber der Einredekur Freuds, die mit den Interessen des Vaters ungut im Bunde ist. Die Freud-Kapitel, die auf sehr lebendige und gewitzte Weise den aufstrebenden Professor und seine widerstrebende Patientin in Szene setzen, sind zweifellos der Höhepunkt des Romans. Spätere Teile des Buches fallen dagegen etwas ab, weil es der Autorin nicht gelingt, Ida noch einmal in ähnlicher Weise zur gleichermaßen bedrängten wie scharfsinnig agierenden Heldin zu machen. Das liegt an der realen Biografie Ida Adlers, der die Autorin womöglich ein bisschen zu getreu folgt und die eine solche Handlungsmächtigkeit der Figur später offenbar nicht mehr hergibt. Trotz solcher Einwände. Katharina Adler ist ein außergewöhnliches und fesselndes Debüt gelungen. Sie hat lange für diesen Roman recherchiert. Umso mehr fällt sein unangestrengter Stil ins Auge, die schlichte, entschlackte Sprache. Dennoch fordert die lakonische Beiläufigkeit, mit der wichtige Ereignisse erzählt werden, scharfe Aufmerksamkeit. Einige Zusammenhänge und Anspielungen auf Späteres erschließen sich erst bei einer zweiten Lektüre, die Ida unbedingt wert ist.
Wolfgang Schneider über den Roman Ida von Katharina Adler, der in der kommenden Woche im Rowohlt Verlag erscheint und für uns auch das SWR 2 Buch der Woche ist.
Eine Zeile pro Tag in die Hoffnungsautomat, gebrauchst und weisen. Oh ja! Lass die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine. Lass die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine, lass die Hoffnungsmaschine laufen, oh ja.
Nathalie Buchholz, 1977 im Elsass geboren, aufgewachsen in München und Rosenheim, arbeitet hauptberuflich als Lektorin belletristischer Texte für einen großen deutschen Verlag. Sie kennt sich also aus, was die Dramaturgie eines Romans anbelangt, weiß mit Sicherheit, wie sich gelungene Sätze anfühlen. Doch ist es ein Unterschied, selbst Prosa zu schreiben. Und genau das hat Nathalie Buchholz jetzt getan. Der rote Swimmingpool heißt ihr Debütroman, der bei Hansa Berlin erschienen ist und über den ich nun mit Claudia Kramacek sprechen möchte. Guten Tag, Frau Kramacek.
Guten Tag, Herr Otte.
Eigentlich war bei uns zu Hause alles gut, so lautet der erste Satz des Romans, der auf den ersten drei Seiten dann noch zweimal variiert wird. Eigentlich heißt hier, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war alles gut, dann hat sich alles geändert in diesem Zuhause, das von Adam, dem jugendlichen Ich-Erzähler, beschrieben wird. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit dem Elternhaus des jungen Mannes. Wie wird uns das präsentiert?
Eigentlich ist das eine Vorzeigefamilie. Da ist eben dieser Adam, er steht im Mittelpunkt dieses Romans. Er ist fast volljährig und er hat eine Mutter, die nicht nur er, sondern auch seine Freunde und vor allen Dingen seinen Vater bewundern und lieben. Sie ist Französin, der Vater hat sie in Frankreich kennengelernt, dann nach Deutschland geholt. Der Roman ist angesiedelt in München. Sie ist offenbar noch immer jung, zumindest scheinbar jung geblieben. Sie hat lange schwarze Haare, einen begehrenswerten Körper. Der Vater begehrt sie noch. Der Vater ist ein Unternehmer, er reist quer durch die Welt und immer wenn er nach Hause kommt, das ist das Ritual zwischen diesen beiden liebenden, gebliebenen Eheleuten, immer wenn dieser Vater zurückkehrt, geht er an den roten Swimmingpool, den er dieser Mutter, die das Meer liebt, einst gebaut hat im Garten. Dort zieht sie ihre Bahnen und taucht dann auf aus dem Wasser und wirft dem Vater den ersehnten und erwarteten liebenden Blick zu. Und eines Tages kommt der Vater zurück und dieses Ritual hat den Reiz verloren. Irgendetwas ist verändert, begreift dieser Adam vielleicht früher als die Eltern. Und dann nimmt quasi die Katastrophe, die in diesem Roman, zumindest die Eskalation, die im Mittelpunkt dieses Romans steht, ihren Verlauf. Denn irgendwann trennen sich diese Eltern. Und dieser Adam, der erfährt nie so richtig den Grund, der begreift das nicht, der sieht nur irgendwann den Vater mit einer neuen Frau und fühlt sich dann auch von diesem Vater alleine gelassen. Und dann brennen bei ihm die Sicherungen durch. Und das ist eigentlich der Moment, in dem der Roman einsetzt. Denn dieser Adam, der wird verurteilt zu 120 Strafstunden, die er ableisten muss in der Altenpflege. Kein sehr schöner Ort für einen knapp 18-Jährigen.
Sie haben es schon angedeutet, es gibt in dem Roman zwei Erzählebenen. Zum einen wird im Rückblick Adams Familiengeschichte bzw. eben jene Trennung seiner Eltern erzählt. Zum anderen tauchen wir in eine Gegenwart ein, in der unser jugendlicher Held eben jene Sozialstunden leisten muss. Er hat irgendetwas Schlimmes angestellt. In welcher Weise ist diese Ebene erzähltechnisch wichtig auch für die Figurenentwicklung des Ich-Erzählers?
Ja, das ist, finde ich, von dieser Autorin Natalie Buchholz sehr schlau angelegt. Denn diese zwei Ebenen, die erste Ebene, die uns eben rekonstruiert, was bis zu der Verurteilung Adams geschehen ist, und dann die Ebene in der Gegenwart, in der wir zuschauen, wie nicht nur Adam zurechtkommen muss mit der Trennung der Eltern, sondern die uns dann auch klar macht, wie diese Eltern auch damit ringen mit dem, was geschehen ist. Und da sind wir dann schon bei der Frage, die sie mir gestellt haben. Denn dieser Roman, das ist jetzt kein Roman nur rund um diesen Jugendlichen. Also das ist keine Nabelschau eines jugendlichen Ich, sondern genauso im Mittelpunkt steht eigentlich auch das Versagen dieser Eltern, die von Adam beobachtet werden. Die Autorin schlüpft sehr schön sowohl in die Haut dieses Jugendlichen, der wird sich dann übrigens verlieben in eine junge Frau oder in die Enkeltochter einer alten Frau, die er pflegen muss. Und das ist dann quasi wie so eine Parallelgeschichte zu dieser zersplitternden, auseinanderbrechenden Liebesgeschichte der Eltern, die er peu à peu versucht zu begreifen, indem er dieser jungen Frau, Tina ist ihr Name, versucht zu sagen, was er begangen hat, sozusagen welche Schuld auf ihm lastet. Er versucht es besser zu machen als seine Eltern. Und damit rücken eben, wie gesagt, auch die Erwachsenen plötzlich in den Mittelpunkt. Und ich finde, beide Ebenen, das rückt einem sehr nah, zumindest ist das mir so gegangen. Einerseits nimmt das einen wirklich mit, das geht einem schon ganz schön ran, wie dieser Jugendliche, der ja fast schon volljährig ist, sich wirklich alleingelassen fühlt und dieses Verlorensein, diesen Verlust nicht nur dieses Bildes von den sich liebenden Eltern, sondern auch der Vater, der plötzlich wirklich nicht mehr greifbar ist, der taucht ab, der meldet sich nicht mehr, der ist plötzlich weg. Dieses Verlassensein, das rückt wirklich in den Mittelpunkt, das spürt man am eigenen Leib und gleichzeitig kann man aber auch wirklich mit Adams Augen auf diese Eltern blicken, die eben als Erwachsene ja eigentlich reif sein sollten, aber man begreift, und wir wissen das alle als Erwachsene, dass wir halt auch Momente haben, in denen wir nicht mehr Herr des Lebens sind, in denen wir nicht mehr unsere Gefühle in Kontrolle haben und in denen wir vielleicht auch versagen. Und diese Momente, das kalibriert der Roman, finde ich, sehr schön und sehr gelungen und überzeugend.
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht und das liegt auch an einer sehr plastischen Figurenzeichnung. Die einzelnen Charaktere, die springen förmlich aus dem Roman heraus und das Erstaunliche ist, das bezieht sich sowohl auf die jugendlichen Charaktere, zum Beispiel auf die struppige Freundin Tina, dann aber auch auf die Eltern, die uns immer näher werden, auch in ihrer Verzweiflung. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, warum die beiden sich trennen, beziehungsweise warum der Vater die Familie verlässt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das verraten sollten. Tatsache ist, da ist irgendetwas in der Vergangenheit passiert, so Grundlegendes, was diesen Mann erschüttert und dann eben dazu bringt, die Familie zu verlassen. Und diese, sagen wir mal, verwickelte Komposition des Textes, die ist für einen Debütroman, wie ich finde, ganz, ganz erstaunlich. Irgendwann habe ich mich bei der Lektüre gefragt, worum geht's hier eigentlich? Thematisch natürlich einerseits um Jugend und Trennung, aber es ist ja auch ein großer Liebesroman geworden.
Ja, unbedingt. Wenn man jetzt sagen würde, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines 18-Jährigen, viel zu wenig, viel zu kurz gegriffen. Wenn man sagen würde, das ist ein generationenübergreifender Roman, klingt auch ein bisschen kitschig und ein bisschen zu kurz greifend. Und bitte, wir dürfen wirklich nicht verraten, was geschehen ist, denn das ist ja sozusagen der Grund, warum man diesen Roman lesen muss. Denn
und die warum Autorin, es ein enormes Spannungsmoment auch gibt.
Richtig, die Autorin arbeitet ja auch mit dem, was wir so schön Cliffhanger nennen, durch die Verwicklung der zwei Ebenen. Immer wenn wir denken, okay, jetzt bekommen wir endlich gesagt, was dieser Adam und warum dieser Adam das gemacht hat, was er gemacht hat. Dann geht es weiter mit dem Sprung in die nächste Ebene. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen.
Aber eins müssen wir noch klären. Warum ist der Swimmingpool rot?
Nun ja, also das ist natürlich ein hochgradig symbolisches Bild. Eine gewisse Dramatik zieht sich ja durch den Roman. Rot ist natürlich auch die Farbe der Liebe, des feurigen Elements. Und dass die Liebe Brüche hat, das steht natürlich auch im Mittelpunkt dieses Romans. Da sind wir nochmal bei der Frage eben, was ist das eigentlich für ein Roman? Was ist das Thema, in Anführungszeichen, dieses Romans? Eben nicht nur der Verlust, das Ringen eines Jugendlichen mit dem, ja, mit der scheiternden Ehe der Eltern, sondern eben auch die Tatsache, und das klingt banal, ist aber halt doch im Leben immer das, was uns auch umtreibt, die Tatsache, dass wir, wenn wir genauer hinschauen auf alle menschlichen Beziehungen, wenn wir hinblicken auf die, sozusagen den Vorhang öffnen, ins Nähkästchen blicken, in das innere Maschinen, Herz jeglicher Beziehung, dann werden wir da immer finden, dass das alles nicht ganz so glatt abläuft, wie das von außen immer gerne anmutet. Und dass wir vielleicht alle mit Kompromissen leben müssen, wenn wir uns auf das Wagnis der Liebe einlassen. Das ist eigentlich das, was sozusagen die Botschaft in Anführungszeichen für die erwachsenen Leser ist.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Text. Wir haben schon einige Stilmittel herausgearbeitet. Cliffhanger, Suspense, wie in einem Krimi, weil man will ja wissen, was ist da eigentlich passiert. Schauen wir uns nochmal die Sprache an. Wie ist dieser Roman erzählt?
Ich finde, was von dem ersten Satz an auffällt und einen wirklich mitnimmt, das ist eine extrem durchrhythmisierte, sehr melodische Sprache. Also da war ich eigentlich am meisten von verblüfft, wirklich schon auf den ersten ein, zwei Seiten. Da hat man das Gefühl, diese Autorin, die hat wirklich ein Gespür für die Musikalität der Sprache, aber eben auch für Melodie und wirklich Rhythmus. Das bleibt fast bis zum Ende. Und das zweite große Kennzeichen, sie verrät sich nicht an einen daneben gegriffenen Jugendslang, an einen Jargon.
Ja, das ist
im richtig. Gegenteil, es gibt vielleicht ein, zwei Stellen, wo sozusagen die erwachsene Frau ein bisschen zu sehr durchdringt, wo man dann denkt, so würde ein Jugendlicher nicht sprechen. Aber das ist mir lieber als das Gegenteil. Also sie dient sich da überhaupt keinem falschen Vokabular an. Am Ende des Romans wird es vielleicht ein bisschen, Anführungszeichen, dick aufgetragen, aber da mache ich wirklich meine Augen zu. Was diesen Roman, wie gesagt, wirklich trägt, das ist das enorme Sprachempfinden dieser Autorin.
Ein Roman, der auch ein Versprechen ist, denn die Autorin hat in einem Interview angekündigt, nach der ersten Erfahrung einen zweiten Roman schreiben zu wollen. Der Rote Swimmingpool ist bei Hansa Berlin erschienen. Vielen Dank, Frau Kramatschek, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Steig nicht in den Bus, tu das nicht, was du tun musst, gib mir einen Kuss. Ohne Fahrplan. Augen auf oder zu, in meinem Mund machst du so ein Tuwabu aus Bonbon und Gashahn. Die Nachtigall, die anruft, diese Sekunde verpufft. Nie im Leben. Und ist jetzt trotzdem vorbei. Wir sind ein Schwarm aus Flitter und Heu. Ach, du willst reden, verzeih. Ich dachte, schweben.
Gerade jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller stellen ihren Büchern gern Zitate voran. Sehr häufig vergisst man die während der Lektüre, sei es, weil die Sentenzen zu wenig prägnant sind, sei es, weil sie gar nicht wirklich zum Text passen. Lilian Loke, 33 Jahre alt, hat hingegen ein Zitat von William Shakespeare gewählt, an das sich beim Lesen trefflich zurückdenken lässt. Nicht nur, weil es hervorragend passt, sondern auch, weil es offenbar Inspiration für den Titel geliefert hat. Es ist der berühmte Satz: Die Welt ist eine Auster, die ich mit dem Schwert öffnen werde. Das ist ein bisschen brutal und ein bisschen schön. Genau wie der Roman selbst findet Caroline Kurz, sie hat Auster und Klinge von Lilian Loke gelesen.
Wenn es eine Weisheit gibt, die der Volksmund nicht müde wird zu wiederholen, dann diese: Geld allein macht auch nicht glücklich. Gleichzeitig gibt es eine kollektive Überzeugung, dass reiche Menschen anders, besser und ja, glücklicher leben als Arme. Es kann nicht beides stimmen, und Lilian Loke scheint dem Volksmund den gedanklichen Vorzug zu geben. Ihre Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Männer, einer arm, einer reich, beginnt als Doppelporträt zweier Unglücklicher. Der Reiche ist Künstler und Unternehmersohn. Er heißt Georg.
Verantwortung lag ihm nicht. Und mit dem Geld aus der Firma kam die endgültige Kernschmelze. Bis er eines Morgens auf dem Betonboden seines Ateliers in der eigenen Kotze aufwachte, nichts trug als einen schmuddeligen Morgenmantel, feststellte, dass sich nichts geändert hatte, außer dass er jetzt ein paar hundert Quadratmeter mehr Welt zum Vollkotzen besaß. Es gibt immer nur eine bestimmte Menge, die du kotzen kannst, egal wie viel Welt du hast. Deshalb sollte man seine Ressourcen schonen.
Der andere Mann, der Arme, heißt Viktor. Er ist ein Möchtegern-Gastwirt und professioneller Einbrecher, der gerade aus dem Knast entlassen worden ist. Jetzt arbeitet er als Fahrer bei einem Essenslieferdienst.
Penne al-Arabiata für Turner. Wenn Viktor das noch einmal rufen muss, flippt er aus. Penne al-Arabiata für Turner, das Zeug wird kalt. Keine Reaktion, nur der leere Gang. Erst 2 Wochen fährt Viktor diesen Dreck aus, den der Koch Essen zu nennen wagt, und hat schon keine Lust mehr. Fast wäre er schwach geworden, hätte Fred angerufen. Aber Viktor darf ihn nicht mehr sehen. Fred ist schlechter Einfluss. Aber er muss Fred noch einmal sehen, um seine Schulden zu begleichen.
Der Zufall spült Viktor und Georg in dieselbe Senke. Weil Georg sich irgendwann geschworen hat, das Geld seiner verhassten Familie nicht mehr anzufassen, nimmt er jeden noch so schlechten Job an, um finanziell zurechtzukommen. Aber er vergeigt es immer wieder. Viktor nun liefert Penne al-Arabiata in das Callcenter, in dem Georg im selben Moment gekündigt wird. Zusammen verlassen sie das Gebäude und verbringen den Abend mit einem gemeinsamen Besäufnis.
Georg sieht Viktor an. Wo musst du lang? Rüber nach Griesheim, bin übergangsweise in einer Pension. Muss mich beeilen, ist schon 11:20 und ab 12 sperrt die Vermieterin die Fronttür zu. Ich wohne um die Ecke. Georg deutet Richtung Bahnhof. Hab meinen letzten Untermieter vor einem Jahr rausgeworfen. Kann's heute Nacht sein altes Zimmer haben. Klingt einladend. Bloß ein Angebot.
Aus dem kurzfristigen Arrangement wird ein dauerhaftes. Georg weiß von Viktors krimineller Vergangenheit, doch sie kümmert ihn zunächst nicht. Viktor lebt dafür mit Georgs siffiger Unordnung. Er hat sowieso andere Probleme. Er will seine Frau zurückerobern und seiner kleinen Tochter beweisen, dass er ein guter Vater ist. Damit sind die Sorgen des Ex-Häftlings wesentlich bürgerlicher als die seines Mitbewohners. Georg ist besessen von der Idee, mit Kunstaktionen die Welt zu verändern. Sein Hassthema ist der Kapitalismus. Nicht obwohl, sondern gerade weil seine Verwandtschaft genau dafür steht. Sein Bruder leitet inzwischen das milliardenschwere Schlachterei-Imperium der Familie. Und Georg steht auf öffentlichen Plätzen und produziert Skandälchen.
Er klappt das große Pappschild auf, drückt es einem seiner Helfer in die gefesselten Hände. Angebot, schreit das Schild in grellroten Lettern. Menschen, frisch. Dann hebt Georg das Ende des Seils vom Boden auf, zerrt den Helfer und mit ihm alle anderen Performance-Teilnehmer hinter sich her. Mittlerweile hat sich eine lose Zuschauertraube gebildet. Georg schreit: Meine Damen und Herren, nicht schüchtern, schauen Sie! Er fasst einem angeleinten Mädchen an die Schulter und schiebt es nach vorn, soweit es die Schlinge zulässt. Bitte, noch ganz frisch, kaum 12, weiche Haut, schöne Haare, gute Zähne, zeig deine Zähne. Das Mädchen bleckt die Zähne wie ein Hund.
Im Verlauf der Handlung verliert Georg jedes Maß. Um seine Kritik am Konsum, an der Globalisierung und der Macht des Geldes unter die Leute zu bringen, ist ihm irgendwann jedes Mittel recht. Und so fällt ihm auch wieder ein, was Viktors besondere Kompetenzen sind. Georg will von seinem Mitbewohner das Einbrechen lernen. Alles für die Kunst, sagt er. Viktor fragt nicht nach Details, denn er will auch etwas. Die Finanzierung für ein eigenes Restaurant.
Hier der Deal. Ich bringe dir alles bei, was du wissen musst, aber die Einbrüche ziehst du allein durch. Ich berate dich, besorge dir die nötige Ausrüstung, falls du welche brauchst. Im Gegenzug wirst du Investor für mein Lokal. Nach einem Jahr bist du raus. Launischer Künstler hat keinen Bock mehr auf Gastro. Saubere Nummer.
Man muss Lilian Loke für ihre Figurenzeichnung bewundern. Viktor und Georg nehmen als je sehr eigenwillige Typen schon nach wenigen Seiten Gestalt an. Ihre Hintergründe könnten nicht verschiedener sein, aber keiner von ihnen lädt dazu ein, sich mit ihm zu identifizieren. Trotzdem gelingt das Kunststück, den Leser an beide zu binden und es obendrein plausibel erscheinen zu lassen, in welch vielschichtiges, wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis sie sich begeben. Schon auf halber Strecke ist die Lage hoffnungslos verfilzt. Die Geschichte hat bis dahin einen unwiderstehlichen Sog. Aber dann folgen viele, allzu viele Seiten, auf denen enthüllt wird, in welche Richtung Georg seine Kunst entwickelt, inklusive der zugehörigen Bürgerbelehrung wieder und wieder.
Der Boden ist übersät mit Zetteln. Auf manchen steht nur ein Satz, andere sind eng bedruckt. Du bist unsichtbar. Oder auch, du bist im Garn meiner Kleider, Vorhänge, Bettwäsche. Du wurdest von deinen Eltern an die Fabrik verpachtet, um deine Mitgift zu erarbeiten. Du spinnst Baumwolle in Indien. Schließlich hat dir die Maschine die halbe Hand abgerissen. Der nächste Zettel, du bist in meiner Schokolade. Bist 10 Jahre alt, 14 Stunden am Tag hantierst du ohne Schutz mit Macheten, Pestiziden. Du wurdest verschleppt an die Elfenbeinküste, wirst ausgepeitscht und will einer von euch fliehen, schneiden sie ihm die Fußsohlen auf.
Grundsätzlich ist rein gar nichts gegen die ethische Dimension zu sagen, die der Roman durch solche Passagen bekommt. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Wirkung ins Gegenteil umschlägt, wenn die Botschaft zu häufig wiederholt wird. Abstumpfung statt Aufschrecken. Lilian Loke hätte auf die Kraft ihrer Worte vertrauen und die Gesellschaftskritik herunterdosieren sollen. Dann wäre Auster und Klinge nicht nur das kluge, sprachlich beeindruckende Buch, das es jetzt schon ist, sondern obendrein etwas ganz Seltenes, nämlich ein literaturgewordener Denkanstoß ohne die penetrante Säure von Moralin.
Caroline Kurz über den Roman Auster und Klinge von Lilian Loke, der im CH Beck Verlag erschienen ist. Sie hören SWR2 Lesenswert Magazin und das ist Musik der Kölner Band Erdmöbel.
Am Fluss, den man nicht sieht, die Tags auf dem Plexi, im Radio, ein Interview mit Crow. Der Stau fährt mir fort, ist wie nie gewesen. Plötzlich realisier ich mich im Carport. Am liebsten abends schreckt mich das Ende auf. Zum Gebrauch.
Rainer Merkel, 1964 in Köln geboren, studierte Psychologie und Kunstgeschichte. Heute lebt er in Berlin. Für seine Romane wurde er mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Von 2008 bis 2009 arbeitete er für Kap Anamur im einzigen psychiatrischen Krankenhaus Liberias. Seine Reportagen »Das Unglück der Anderen«, »Kosovo, Liberia, Afghanistan« beschäftigen sich mit den freiwilligen Hilfsdiensten in Krisengebieten, wo Merkel sich länger aufhielt. Sein aktueller Roman »Stadt ohne Gott« spielt in Beirut vor dem Hintergrund des Syrienkrieges. So wichtig das Thema, so schwer die literarische Umsetzung solcher Themenromane. Claudia Fuchs war nicht überzeugt.
Eine Liebe im Libanon. Die junge deutsche Rosi reist nach Beirut auf der Suche nach sich selbst und nach ihrem Freund Thierry, der sich nach Syrien abgesetzt hat, um dort an der Front zu kämpfen. Im Gepäck hat sie Thierrys Tagebuch, in dem er den brutalen Häuserkampf schildert, der jeden Tag neue Opfer fordert. Vor dem Hintergrund des seit 7 Jahren andauernden Syrienkriegs entwickelt sich in Rainer Merkels Roman »Stadt ohne Gott« eine verwickelte Dreiecksgeschichte. Beirut, das Paris des Ostens, ist der Fluchtpunkt für 3 junge Leute in den 20ern. Rosi streift ziellos durch die Beiruter Bars, wo sie den aus Aleppo geflohenen Daoud und seinen libanesischen Freund Rafik kennenlernt. Als Randfigur führt der Autor noch die junge Libanesin Sarah ein, eine aufstrebende Soziologin. Was Rosi, Daoud und Rafik miteinander und für sich selbst wollen, ist das große Rätsel dieses Romans. Unglücklicherweise bewegen sich die Protagonisten wie leblose Schachfiguren durch das brodelnde Beirut. Rosi liebt den syrischen Flüchtling Daoud und Daoud liebt vielleicht auch Rosi. Der Libanese Rafik liebt Daoud und Rosi. Identifizieren kann man das Personal des Romans am ehesten über die religiöse Zugehörigkeit.
Immerhin war Rafik tatsächlich schiitischen Glaubens, auch wenn er darüber nicht viel aufheben machte. Dass Daoud selbst einer christlichen Familie angehörte, war niemals ein Problem zwischen ihnen. Sie alle drei hatten sich darauf geeinigt, der Frage, an welchen Gott oder ob sie überhaupt an Gott glaubten, keinen Raum zu geben, sondern so zu tun, als sei das völlig unerheblich. Nicht umsonst waren sie ja in Beirut, einer Stadt, von der man annehmen konnte, dass sie schon immer eine Stadt ohne Gott gewesen war. Und eine Stadt ohne Gott, das war ja keine Stadt, die existierte oder in der man leben konnte. Sie bestand aus den Menschen, die die Verlorenen waren.
Der Roman wechselt zwischen verschiedenen Zeitebenen. Daoud erinnert sich 2017 als Flüchtling in Berlin an seine Zeit mit Rosi in Beirut im Jahr 2015 und schreibt Mails an seine in Aleppo zurückgebliebene Mutter. Rafik hat das Haus seiner verstorbenen Großmutter in einem schiitischen Dorf vor Augen. Rosi, deren Vater Däne und deren Mutter Deutsche ist, hat mit dem Franzosen Thierry in Paris gelebt. Aber das kosmopolitische Pendeln zwischen unterschiedlichen Ländern führt zu Unsicherheiten im Alltag, weil der vertraute sprachliche und kulturelle Kontext fehlt. In Beirut muss Rosi sich von einem libanesischstämmigen Kanadier die Funktion der Wassertanks auf dem Hausdach erklären lassen, weil es in ihrer Wohnung seit Tagen kein Wasser gibt.
Sie traten auf das Dach. »Kommen Sie«, hörte sie den Kanadier sagen. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie die Situation falsch eingeschätzt hatte. Sie hätte hier nicht herkommen sollen, nicht bis nach ganz oben. Über ihr war der libanesische Himmel, das Licht blendete.
All die Fragen, die diese spannende Szene aufwirft, beantwortet der Roman leider nicht. Und deshalb bleibt die entscheidende Lesefrucht aus. Es gibt keine weiterführende Erkenntnis. Die sprachlichen Ungenauigkeiten lassen überdies den Lesefluss immer wieder stocken. Ihre Schönheit war desaströs, beschreibt der Erzähler eine Passantin in Beirut, deren ungepflegte schwarze Zähne ebenso auffallen wie ihre wulstigen Lippen. Wenn sich die Lippen teilen, gähnen Rafik plötzlich die ausgebrannten, tiefschwarzen Augenhöhlen eines Kriegsopfers an. Wie die Augenhöhlen hinter die Lippen gelangen, bleibt ebenso unklar wie die desaströse Schönheit. Ist die Schönheit der Frau zerstört oder wirkt sie zerstörerisch auf andere? Wo liegt hier für wen das Unheil der Schönheit? Die Nebenfiguren bekommen kaum Konturen, so dass sie nur schemenhaft auftauchen. Aber wie eine Dichterin sah sie nicht aus, erfahren wir über eine junge Libanesin. Wie eine Dichterin aussieht, wäre sicher eine diskutable Frage oder zumindest wie Rainer Merkel sich eine Dichterin vorstellt. Auffallend ist Merkels Vorliebe für Kriegsmetaphern und schockierende Bilder. Das schiitische Ashura-Fest in der libanesischen Stadt Nabatieh, bei dem sich Schiiten bis zur Bewusstlosigkeit geiseln, beschreibt Merkel als eine Explosion des Blutes, ein Meer aus Blut, ein sprudelnder, kopfloser Blutstrom. Ein Spiegeljournalist weist schockierte Europäer zu Recht darauf hin, dass blutige Selbstgeiselungen bei christlichen Passionsspielen in katholischen Ländern zur Folklore gehören. Aber solche ernüchternden Erkenntnisse haben in diesem Roman keinen Platz, in dem zuerst die Musik auf gebräunte Körper regnet, bevor in der Stadt des Blutregens unter einem großen Blutsonnenschirm das Blut regnete und sprühte wie ein warmer Sommerregen. Fast scheint es, als berausche sich hier der staunende Erzähler an der eigenen Blutmetaphorik. Inhaltlich führt dieser blutige Exkurs ins Leere. Was sucht der Psychologe und Schriftsteller Rainer Merkel in den Krisenregionen des Kosovos, Liberias, Afghanistans und des Libanons, fernab der deutschen Komfortzone? Niemand weiß, was Rosi in Beirut eigentlich will, warum sie Daoud überstürzt verlässt und keinen Kontakt zu ihrem Vater aufnimmt, der sie in Beirut sucht. Warum Daoud mit Rafik über Istanbul nach Deutschland fliegen will und den Freund dann in der Türkei verlässt, wird ebenso wenig klar wie der Grund für Rafiks spätere Fernsehauftritte im Libanon. Bei so vielen losen Enden, die der Autor unverbunden in der Luft baumeln lässt, verliert man als Leser bald das Interesse an den unmotiviert agierenden Figuren. Geradezu unsäglich sind die sogenannten Buddha-Regeln von Rafiks verstorbener Großmutter, die im Roman überlang zitiert werden.
Es gibt keinen verborgenen Sinn. Jeder ist letztlich allein. Liebe ist nicht genug, aber sie hilft.
Diese banalen Lebensweisheiten erinnern fatal an Simmeltitel aus den 1970er Jahren wie »Liebe ist nur ein Wort« oder »Niemand ist eine Insel«. Die Sätze bezeugen auch keine sentimentale Verbundenheit Rafiks zu seiner toten Großmutter. Permanent verfehlen sich Menschen in Merkels Roman, aber sie begegnen sich auch unvermutet wieder. In Beirut treffen emigrierte Libanesen auf Flüchtlinge und NGO-Mitarbeiter. Es sind Menschen auf der Durchreise, bereit für flüchtige Beziehungen, weil für sie schon lange nichts mehr von Dauer ist. Dieses Lebensgefühl fängt der Roman glaubhaft ein, indem die Protagonisten schwanken zwischen Gefühlen von Vertrautheit und Verlorenheit. Seine Beziehung zu Rosi, sinniert Daoud gleich zu Beginn, war wie ein Tanz. Ein Tanz, bei dem sie ständig stolperten. Auch der Leser gerät in diesem Roman ständig aus dem Tritt, weil er keinen Takt erkennen kann. Dies liegt allerdings nicht an der schwierigen Lage in Beirut, sondern am Autor Rainer Merkel, der vielleicht ein besserer Reiseschriftsteller als Romanautor wäre.
Claudia Fuchs über den Roman »Stadt ohne Gott« von Rainer Merkel, der im S. Fischer Verlag erschienen ist.
Am liebsten abends schreckt mich das Ende auf. Fadens ohne Hinweise zum Gebrauch. Das Ende auf eines feuerroten Fadens ohne Hinweise zum Gebrauch. Am liebsten abends schreckt mich das Ende auf. Zum Gebrauch.
Der Reisende von Ulrich Alexander Boschwitz ist ein Roman über das Schicksal eines jüdischen Kaufmanns in den 1930er Jahren, den hierzulande kaum jemand kannte. Warum? Er ist noch nie auf Deutsch erschienen. Zwar gab es 1939 und 1940 Ausgaben in England und in den USA, 1945 ist das Buch in Frankreich herausgekommen, doch Bemühungen Heinrich Bölls in der Nachkriegszeit, für das Buch einen deutschen Verlag zu finden, scheiterten. Sein Autor Ulrich Alexander Boschwitz war zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren tot. 1942 wurde nämlich das Schiff, in dem der emigrierte jüdische Autor von Großbritannien nach Australien übersetzen wollte, von einem deutschen U-Boot torpediert. Er wurde 27 Jahre alt. Dem Herausgeber Peter Graf ist es zu verdanken, dass der Reisende nun fast 80 Jahre nach seinem Entstehen doch noch in Deutschland erschienen ist. Ralf Gerstenberg hat für uns den Roman gelesen und mit Peter Graf gesprochen.
Otto Silbermann ist auf der Flucht. Nicht vor einem Geheimdienst, einem Verbrechersyndikat oder der Polizei, sondern vor jedem, der nicht wie er jüdischer Herkunft ist. Wir befinden uns im Deutschen Reich des Jahres 1938. Nach den Novemberpogromen sind die Scherben der jüdischen Geschäfte kaum zusammengekehrt. Der Brandgeruch der Synagogen, die von organisierten Schlägertrupps angesteckt wurden, hängt noch in den Straßen. Juden wie Otto Silbermann sind quasi über Nacht entrechtet und zu einer Gefahr für die gesamte Gesellschaft erklärt worden. Einer an die Tür trommelnden SA-Horde konnte Silbermann durch den Dienstboteneingang seiner luxuriösen Berliner Wohnung entkommen. Doch wohin, fragt er sich.
Wohin soll ich denn überhaupt fahren? Nun bin ich frei geblieben, habe einen Teil meines Vermögens behalten und trotzdem weiß ich mir nicht zu helfen. Ich bin trotz allem gefangen. Für einen Juden ist eben das ganze Reich ein erweitertes Konzentrationslager.
Der Schriftsteller Ulrich Alexander Boschwitz war 23 Jahre alt, als er den jüdischen Kaufmann Otto Silbermann zur Hauptfigur seines Romans »Der Reisende« machte.
Er ist die erste literarische Auseinandersetzung mit dem Novemberpogrom. Ulrich Alexander Boschwitz war selbst schon emigriert und hat unmittelbar nach dem Novemberpogrom begonnen, diesen Roman zu schreiben, und das innerhalb weniger Wochen. Und diese Dringlichkeit spürt man eigentlich von der ersten Seite.
Peter Graf stieß auf das Manuskript nicht zufällig, wie er sagt. Glück sei es indes schon gewesen, dass eine Nichte von Ulrich Alexander Boschwitz ein Interview las, das der Verleger und Herausgeber einer israelischen Tageszeitung gegeben hatte. Anlass war die hebräische Ausgabe des Berliner Klickenromans »Blutsbrüder« von Ernst Haffner aus dem Jahr 1932, den Peter Graf 2013 mit großem Erfolg wiederveröffentlicht hatte. Wenig später erhielt Graf eine Mail von Royella Scharraf, die ihn auf den Roman »Der Reisende« ihres Onkels aufmerksam machte, den dieser 1938 verfasst hatte und der sich nun als Originaltyposkript im Deutschen Exilarchiv in Frankfurt am Main befindet.
Das klang dann alles so interessant, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, 2 Tage in Frankfurt dieses Manuskript, also maschinengeschriebene Seiten, eingesehen habe. Und es beschreibt die Geschichte eines sehr gut situierten jüdischen Kaufmanns in Berlin, der um seine Firma gebracht wird und dann Zuflucht in der Deutschen Reichsbahn nimmt und immer zielloser im Grunde genommen durch Deutschland reist. Und das ist so eindringlich geschrieben, dass man manchmal auch die Lektüre unterbrechen muss, weil es einfach wirklich sehr ergreifend ist.
Mit seinem letzten Kapital, 31.000 Reichsmark, die er bar in einer Aktentasche bei sich trägt, begibt sich Otto Silbermann auf eine lange Reise kreuz und quer durch Deutschland. Seine Mitreisenden sind Nazis, Antisemiten, nichtjüdische Deutsche mit Resten von Empathie für das Schicksal ihrer jüdischen Mitmenschen und natürlich andere Juden, die wie er auf der Flucht sind. Zum Beispiel der verängstigte Handwerker Robert Lilienfeld.
»Aber warum haben Sie denn solche Angst?«, fragte Silbermann. »Warum? Gestern ist mein Laden gestürmt worden. Machen Sie das einmal alles mit, was ich mitgemacht habe, dann wird Ihnen auch anders.« »Ach was«, sagte Silbermann, »man muss nur ruhig seines Weges gehen. Es sieht Ihnen doch keiner an, dass Sie Jude sind.« Ich komme mir vor, als wäre ich gezeichnet. Außerdem glaube ich auch, dass es für Juden verboten ist, den Speisewagen zu besuchen. Das Leben ist uns verboten, erwiderte Silbermann. Wollen Sie sich danach richten?
Durch die Schilderungen der Begegnungen in den Zugabteilen gelingt Ulrich Alexander Boschwitz ein ebenso bedrückendes wie ergreifendes Gesellschaftsporträt, das wie eine Innenansicht des sich rasant und mit großer Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit radikalisierenden NS-Staates wirkt. Dabei hatte Boschwitz bereits 1935 nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze Deutschland verlassen und lebte inzwischen in Skandinavien. Wie seine Hauptfigur Otto Silbermann hatte er zunächst versucht, nach Belgien zu fliehen, war aber von den dortigen Grenzbeamten zurückgewiesen worden.
Also er kennt sehr viel von dem, was die Menschen erleiden in diesem Buch aus eigener Anschauung, und er muss sich auch intensiv mit der Tagespolitik auseinandergesetzt haben. Das spürt man auch. Auf der anderen Seite wird er auch immer in Begegnung und im Austausch mit anderen jüdischen Flüchtlingen gewesen sein, davon kann man auch ausgehen. Und da tauscht man sich aus, da kriegt man aus erster Hand die jeweilige Lebensgeschichte teilweise vielleicht erzählt und hat dann wieder ein Stück Authentizität mehr. So kann das natürlich auch erklärbar sein in Teilen.
Erstaunlich ist es dennoch, wie differenziert Ulrich Alexander Boschwitz' Blick auf die gesellschaftlichen Zuspitzungen und Verwerfungen im damaligen Deutschland ist. Seine Dialogführung ist nie eindimensional, seine Figurenzeichnung nie holzschnittartig. Selbst seine Hauptfigur Otto Silbermann ist kein durch und durch angenehmer, moralisch einwandfreier Zeitgenosse.
Silbermann selber sieht sehr arig aus, heißt es in dem Text, entspricht halt nicht diesen Stereotypen, die halt vorgegeben sind, wie man einen Juden erkennt. Und er begegnet unter anderem einen alten Geschäftsfreund, der eben sehr jüdisch aussieht nach dieser seltsamen Vorgabe.
Herr Hamburger klammerte sich an Silbermanns Arm fest. Und wenn ich 100 Jahre alt werden sollte, Gott behüte, sagte er, die Freude vergesse ich nicht. Welche Freude? Fragte Silbermann. Sie getroffen zu haben. Sie sehen doch aus wie ein Goy. Mit Ihnen ist man sicher. Kommen Sie, Silbermann, wir wollen eine Tasse Kaffee zusammen trinken.
Und er fühlt sich tatsächlich kompromittiert und möchte eigentlich den Kontakt mit ihm meiden, um sich selbst nicht zu gefährden. Und er erkennt natürlich gleichzeitig, wie schrecklich dieses Verhalten ist und schämt sich dafür und handelt trotzdem so. Und merkt, dass er sich mitunter genauso verhält wie Deutsche, die Abstand nehmen zu den jüdischen Mitbürgern, auch aus Angst, zum Teil aber auch, weil sie sich vielleicht dieser Rassenideologie angedient haben. Und das ist eigentlich das Besondere an diesem Text, dass eigentlich alle Figuren auch noch sozusagen eine menschliche Komponente haben.
Eine Woche lang ist Otto Silbermann unterwegs im verhängnisvollen deutschen November des Jahres 1938. Ein Reisender wider Willen, ohne Ausweg, wie viele andere jüdische Deutsche, denen das eigene Land zur Falle geworden ist. Dem jungen jüdischen Emigranten Ulrich Alexander Boschwitz ist es zu verdanken, dass die beklemmende Lebenswirklichkeit dieser Menschen, ihr Überlebenskampf, ihre Ängste und ihre Hoffnung durch diesen außergewöhnlichen Roman nachempfindbar werden. Der Reisende ist nicht nur ein Zeitdokument, sondern ein atmosphärisch dichtes Stück Literatur, durchaus vergleichbar mit dem zeitgleich entstandenen Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Segers.
Ralf Gerstenberg über die Wiederentdeckung des Romans »Der Reisende« von Ulrich Alexander Boschwitz, erschienen im Klett-Cotta Verlag. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der neuen SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band Erdmöbel und ihrem neuen Album Hinweise zum Gebrauch. Für die Technik dieser Sendung war Andreas Bernhard zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.